Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Milch, Kühe mit lahmen Hufen oder entzündeten Eutern. Immer wieder zeigen Tierschützer heimlich aufgenommene Bilder von kranken Tieren oder manchmal auch haarsträubenden Haltungsbedingungen in deutschen Ställen. Alles nur Einzelfälle oder vielleicht doch die Regel? Eine neue Studie hat jetzt die Tiergesundheit in Milchviehbetrieben untersucht. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um neue Regeln für Zoofachgeschäfte, um hohe Kosten bei Riester-Verträgen und um eine frühe Waldbrandsaison in Australien. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Ein Glas Milch, eine Schüssel Quark, eine Scheibe guter Käse. Für viele Nicht-Veganer gehört so etwas ganz klar zum Frühstück dazu. Doch immer wieder sorgen auch Berichte über schlechte Haltungsbedingungen in Milchviehbetrieben für Schlagzeilen und verderben dem einen oder anderen den Appetit. Die Tierärztliche Hochschule in Hannover, die Freie Universität Berlin und die Universität München haben jetzt die Tiergesundheit in deutschen Milchviehbetrieben in einer groß angelegten Studie untersucht. Vor der Sendung habe ich mit der Koordinatorin der Studie, Martina Hödemacker von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, gesprochen. Sie habe ich gefragt, wie es denn insgesamt um die Gesundheit der Milchkühe in Deutschland steht.
Ja, das ist an sich schon eine sehr komplexe Frage, weil Tiergesundheit beschreibt ja also frei sein von Krankheiten mehr oder weniger und es gibt ja ganz unterschiedliche Krankheiten. Wir haben versucht, die Tiergesundheit zu erfassen, haben etliche Tiere selber untersucht und haben für einige Krankheiten zuverlässige Daten. Viele Erkrankungen wurden von den Landwirten uns mitgeteilt und beruhen halt eben oft auch nur auf Schätzungen. Für einige Krankheiten, wie zum Beispiel Lahmheiten, wo wir selbst die Tiere untersucht haben, da haben wir schon definitive Zahlen und da kann man sagen, dass der Prozentsatz lahmer Tiere definitiv zu hoch ist. Ungefähr jede dritte Kuh, die wir untersucht haben, hatte eine deutliche Lahmheit. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Wo wir noch Defizite gesehen haben, waren in der Stoffwechselgesundheit. Der Anteil von Tieren mit Stoffwechselstörungen war auch ziemlich hoch. Man kann aber jetzt nicht sagen, dass also die Tiergesundheit in Deutschland grundsätzlich schlecht ist. Es gibt gute Betriebe und es gibt halt eben auch weniger gute Betriebe.
Der Unterschied zwischen einem guten Betrieb und einem schlechten Betrieb, wie sieht der aus?
Speziell jetzt auf die Lahmheit, die schmerzhafte Bewegungsstörung würde man eigentlich, also eine Nullkrankheit ist ja illusorisch, das gibt es in keiner Population, also auch in keiner Tierpopulation. Und man würde aber auf jeden Fall sagen, dass also der Prozentsatz der Tiere, die insgesamt frei von Lahmheit sind, das sollte also auf jeden Fall mindestens 10% sein. Also 90% der Tiere sollten ohne Lahmheit sein.
Und das ist bei guten Betrieben tatsächlich auch so zu beobachten. Und bei schlechten Betrieben geht das dann auch nochmal extrem viel höher als dieses Drittel, was Sie gesagt haben.
Ja, genau. Bei schlechten Betrieben kann es also auch schon 60, 70, 80% der Tiere betragen.
Das ist tatsächlich nicht sehr schön. Sind das denn tatsächlich die großen Massentierhaltungsbetriebe? Es wird ja immer viel über die industrielle Tierhaltung geschimpft. Oder kann man das an der Größe der Betriebe gar nicht so festmachen?
Das kann man an der Betriebsgröße nicht festmachen. Zumindest nicht, was die Lahmtiere angeht. Aber auch was viele andere Dinge angeht, die wir untersucht haben, kann man also nicht pauschal sagen, je größer der Betrieb ist, umso schlechter ist die Tiergesundheit oder umso schlechter sind die hygienischen Bedingungen oder sonstige Dinge, die abweichend sein können. Das kann man eigentlich nicht sagen.
Ich habe gelesen, Sie haben ja auch mit den Tierhaltern gesprochen und die schätzen offenbar die Gesundheit ihrer Tiere oft deutlich besser ein, als sie tatsächlich sind. Wie groß ist dieses Problem denn?
Das ist sicherlich ein Problem der Wahrnehmung durch die Tierhalter und Tierhalterinnen. Ich gehe mal wieder auf das Beispiel Lahmheit zurück. Also Lahmheit ist ja sehr häufig in den Betrieben. Das heißt, wenn man jeden Tag seine Kühe sieht und die gehen unrund, wie die Landwirte so gerne sagen, dann sieht man das auf Dauer nicht mehr. Ja, also dann ist sozusagen die Lahmheit normal geworden und wird nicht mehr so wahrgenommen. Und das ist sicherlich ein Problem, das stimmt.
Was macht denn einen guten Betrieb tatsächlich aus? Kann man da irgendwelche Kriterien festmachen?
Ja, das kann man schon sagen. Also ein guter Betrieb hat auf jeden Fall erstmal eine sehr, sehr gute Hygiene im Stall. Dann hat er wirklich tatsächlich eine sehr gute Tierbeobachtung und ist in der Lage, halt eben auch Abweichungen von gesund frühzeitig zu erkennen und natürlich auch einen guten Betrieb macht, auch dass er dann auch entsprechend Maßnahmen ergreift, ja, um das Tier behandeln zu lassen, um das Tier zu umsorgen und so weiter. Und natürlich einen guten Betrieb macht auch noch aus, dass er eine extrem gute Fütterung hat. Ein sehr, sehr gutes Fütterungsmanagement.
Fütterungsmanagement heißt, man achtet besonders auf die Mischung oder worauf kommt es da an?
Fütterungsmanagement ist erstmal, dass man eine gute, sehr, sehr gute Grundfutterqualität hat. Das ist das A und O der Milchviehfütterung. Dann müssen die Rationen ausbalanciert sein. Das heißt also, es muss genügend Energie drin sein. Es müssen auch genügend Faseranteile drin sein, weil der Pansen ja wichtig für die Verdauung ist. Und der braucht halt eben einen bestimmten Anteil an Rohfaser, wie man das nennt. Das muss ausgewogen sein.
Sie haben jetzt also festgestellt, die Tiergesundheit ist insgesamt nicht so wahnsinnig gut in vielen Betrieben. Mhm. Müssten da vielleicht die Tierschutzvorschriften auch verschärft werden oder wie sehen Sie das?
Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn man erstmal eine rechtliche Grundlage hätte, um die Bestände beurteilen zu können. Im Schweinebereich gibt es ja die Schweinehaltungshygieneverordnung. Es gibt Leitlinien in den einzelnen Bundesländern zur Milchkuhhaltung, aber es gibt keine bundesweite Hygieneverordnung für Milchkühe, wo auch vorgeschrieben wird, wie viel Liegeplatz zur Verfügung steht und so weiter. Und das wäre sicherlich sinnvoll, wenn es das gäbe als erste Beurteilungsgrundlage.
Da ist tatsächlich die Milchviehhaltung deutlich schlechter gestellt als die Schweinehaltung.
Zumindest was jetzt diese gesetzlichen Grundlagen angeht, ja. Weil, wie gesagt, es gibt keine Rinderhaltungshygieneverordnung.
Martina Hödemaker von der Tierärztlichen Hochschule Hannover war das über Tiergesundheit von Milchkühen in Deutschland. Zum nächsten Thema. Um Tiergesundheit und Tierwohl geht es auch da. Allerdings nicht bei Nutztieren, sondern bei Haustieren. Viele davon werden nach wie vor in Zoohandlungen gekauft. Allerdings werden die Tiere dort nicht immer gut gehalten und artgerecht behandelt. Die Bundesregierung will das jetzt mit schärferen Vorschriften ändern. Katharina Hamberger berichtet.
Es sei nun mal etwas anderes, ob man ein Lebewesen verkaufe oder eine Rose oder ein Buch, meint Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Wenn dir das Buch nicht gefällt, schade ums Geld, man kann es zur Seite legen, bei einem Tier natürlich nicht.
Aber genau das passiert mit vielen Tieren, wenn Besitzer und Besitzerinnen feststellen, dass das Haustier doch nicht das ist, was man sich vorgestellt hat, man es als zu anstrengend empfindet oder die Kosten unterschätzt wurden. Die Tierheime würden mittlerweile ein breites Artenspektrum aufgenommener Tiere verzeichnen, heißt es von Seiten des Landwirtschaftsministeriums. Und dieses Spektrum umfasst nicht nur die üblichen Haustiere, wie Hunde, Katzen oder Meerschweinchen.
Und dabei haben wir auch die Hinweise aus den Tierheimen und Auffangstationen, dass zunehmend Wildtiere und exotische Tiere, also Exoten, aufgenommen werden müssen.
So Klöckner. Das geht aus einer vom Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Studie der Universität Leipzig und der Ludwig-Maximilians-Universität in München hervor. Diese hat außerdem ergeben,
die Abgabegründe weisen darauf hin, dass die Halter sich vor dem Tierkauf häufig nicht genügend informiert haben oder falsch bzw. nicht beraten worden sind.
Besser geschultes Fachpersonal soll nun helfen. Und dieses Fachpersonal soll nicht nur beraten.
Wenn Zweifel bestehen, wenn der Verkäufer merkt, dass der Interessent den Aufwand zum Beispiel unterschätzt, dann muss er wirklich auch davon abraten.
Die neue Verordnung aus dem Landwirtschaftsministerium sieht nun vor, dass das gesamte Verkaufspersonal in Zoofachgeschäften geschult sein und sich auch regelmäßig fortbilden lassen muss. Und zwar, was Haltung, Pflege, Fütterung, häufige Krankheiten und das normale Verhalten der Tiere betrifft. Bislang müssen diese Kenntnisse nur die Geschäftsinhaber und Inhaberinnen vorweisen. Für diese und insgesamt für die jeweils für ein Geschäft verantwortlichen Personen soll es in Zukunft zusätzliche, noch festzulegende Anforderungen geben, um überhaupt mit Wirbeltieren handeln zu dürfen. Die Erlaubnis dafür muss nach 8 Jahren erneuert werden. Darüber hinaus muss für jeden Zoofachhandel ein Tierbestandsbuch geführt werden. Dass sich mit dieser Verordnung im Bereich der Sachkunde etwas tue, sei auf jeden Fall zu begrüßen, heißt es von Seiten des Deutschen Tierschutzbundes. Allerdings sei das nur ein Punkt von vielen Mängeln im Zoofachhandel.
Frau Klöckners Ministerium selbst hatte einen Studienauftrag gegeben, die auch verschiedene Empfehlungen für den Zoofachhandel ausgesprochen hat. Und hiervon wurde letztlich jetzt nur ein Punkt umgesetzt, also dieses Thema Sachkunde und auch nicht in dem Ausmaß, wie die Experten der Studie das empfohlen hatten. Weitere Punkte, wie zum Beispiel die Etablierung eines Heimtierschutzgesetzes oder auch ein Label für tierschutzgerechtes Heimtierzubehör finden jetzt gar keine Berücksichtigung in diesem Verordnungsentwurf.
Die Verordnung sei ein guter Anfang, aber auf keinen Fall ausreichend, meint Lea Schmitz vom Tierschutzbund.
Aus Tierschutzsicht gibt es eine ganze lange Liste von Mängeln im Zoofachhandel. Das fängt an mit fehlenden Vorgaben an die Haltung oder auch zur Herkunft der Tiere und geht weiter dahin, dass immer noch tierschutzwidriges Zubehör in den Läden zu finden ist,
sagte Schmitz unserem Hauptstadtstudio. Auch der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands, ZZF, übt Kritik an der Verordnung. So begrüße man zwar die Stärkung der Sachkunde des Personals, es wäre jedoch hilfreich, sagt der Präsident des ZZF, Norbert Holtenriech, wenn eine neue Verordnung bundesweite Ausbildungsstandards setzen würde. Besonders unzufrieden ist man beim ZZF damit, dass die Erlaubnis für einen Zoofachhandel auf 8 Jahre befristet werden soll und dann wieder erneuert werden muss. Damit würde der tiervermittelnde Zoofachhandel zerstört, meint Holtenriech. Handelsunternehmen müssten steuerrechtliche Abschreibungszeiträume berücksichtigen und wollten sichere Arbeitsplätze schaffen. Für unternehmerische Entscheidungen und Investitionen in tierschutzgerechte Tierverkaufsanlagen, Mieten von Gewerbeflächen und Ähnliches müsse es eine ausreichende Planungssicherheit geben. Dies sei mit der Befristung aber nicht möglich, heißt es von Seiten des ZZF. Im Sommer soll die Verordnung, so die Landwirtschaftsministerin, in Kraft treten. Der Bundesrat muss dieser allerdings noch zustimmen.
Besserer Tierschutz in Zoohandlungen durch besser geschultes Personal. Das war der Beitrag von Katharina Hamberger. Dass in Zukunft immer weniger Arbeitnehmer für immer mehr Rentner bezahlen müssen, das ist inzwischen fast schon eine Binsenweisheit. Für die Altersvorsorge nur und einzig und allein auf die gesetzliche Rente zu setzen, ist deshalb keine gute Idee. Auch das hat sich inzwischen herumgesprochen. Private Vorsorge ist also sinnvoll, um diese private Altersvorsorge zu fördern, weil diese sich sonst gar nicht jeder leisten kann, wurde 2002 die sogenannte Riester-Rente eingeführt. Dafür gibt es Zuschüsse vom Staat. Doch wegen hoher Kosten sorgen die Riester-Verträge immer wieder für Schlagzeilen. Aktuell hat sich der Verein Bürgerbewegung Finanzwende Kosten und Nutzen von Riester-Angeboten genauer angeschaut. Brigitte Scholtes berichtet.
Riester-Verträge sind zu teuer. Eine aktuelle Untersuchung der Bürgerbewegung Finanzwende zeigt das einmal mehr.
Die Modellrechnungen haben gezeigt, dass bei den Produkten im Durchschnitt von 100 eingezahlten Euro 24 Euro erstmal für Kosten draufgehen,
sagt deren Sprecher Julian Merzbacher. Die 100 Euro speisen sich aus Beiträgen und staatlichen Zulagen. Finanzwende hat für die Studie 65 verschiedene Riester-Versicherungen unter die Lupe genommen. Davon fielen bei jeder dritten sogar 30% und mehr an Gebühren an. Basis der Untersuchung waren die Musterproduktinformationsblätter der Versicherungen. Merzbacher weist zudem auf ein weiteres Ergebnis der Studie hin.
Dass die riskanteren Produkte deutlich höhere Kosten im Durchschnitt haben als weniger riskante Produkte, aber die weniger riskanten Produkte haben natürlich eine viel geringere erwartete Rendite.
Finanzwende hat sich zwar vor allem die Riester-Versicherungen angesehen, doch auch bei Riester-Fondssparplänen seien die Kosten zwar geringer, aber ebenfalls deutlich zu hoch gewesen. Verbraucherschützer bemängeln schon lange diese hohen Kosten. So sieht zwar auch Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die Ergebnisse mit Interesse, doch diese Kostendarstellung verharmlose den Kosteneinfluss noch ganz gewaltig, twitterte er. Rechne man die Minderung der Altersrente durch Kosten aus, dann komme man auf Werte jenseits von 50%, die aber seien entscheidend für Sparer. Auch Hermann Josef Tenhagen verweist auf die Bedeutung der Kosten.
Das sind ja Verträge, die erstmal über 30 Jahre oder mehr zum Anzahlen laufen und dann hinten raus auch nochmal über 20 Jahre oder mehr, wenn ich meine Rente bekomme. Deswegen sind die Kosten, die regelmäßig anfallen und die vielleicht sogar vertraglich festgelegt sind, natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, weil die fallen ja über 50 Jahre an. Und dann kommt es natürlich darauf an, was die an Rendite erwirtschaften. Das kann man aber viel schlechter voraussagen über diese Jahrzehnte als die Kosten, die ja schon feststehen.
Riester-Verträge könnten sich zwar rechnen, meinen Verbraucherschützer. Und das vor allem für zwei Gruppen. Zum einen für Familien wegen der Kinderzulagen, zum anderen für Gutverdiener wegen der Steuervorteile. Seit langem wird über eine Reform der Riester-Rente nachgedacht. Doch in welcher Art? Das ist noch umstritten. So plädierte gestern erst Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung, vor allem für eine Neuerung.
Wir plädieren daher, auch bei geförderten Produkten wie Riester, diese Garantie bei Rentenbeginn, die heute 100% der gezahlten Beiträge ist, abzusenken auf einen Wert von zum Beispiel 80%.
Denn die Garantie verursacht einen Teil der Kosten, weil die Anbieter dafür viel Kapital zurücklegen müssen. Geld, das fehlt, um Rendite zu erwirtschaften. Insoweit kann Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp dieses Anliegen nachvollziehen.
Ein Teil des Problems mit den Garantien ist natürlich, dass die Anbieter so hohe Kosten haben. Und es kann nicht sein, dass der Gesetzgeber jetzt denen erlaubt, die Garantie fallen zu lassen und wir machen mit den Kosten so weiter wie bisher. Das geht auf keinen Fall.
Die Bürgerbewegung Finanzwende schaut auch nach Schweden. Die Skandinavier haben einen staatlichen Fonds aufgelegt, erklärt Julian Merzbacher von Finanzwende.
Wir haben uns das auch mal angeschaut, was es so bei einem Musterbeispiel allein an Mehrkosten verursacht, dass wir uns diese private Lösung mit den Anbietern leisten und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass in diesem Musterfall der Kunde im Alter 16.600 Euro weniger zur Verfügung hat.
Wichtig aber sei auch, meinen Verbraucherschützer, dass diejenigen, die schon riestern, durch eine Reform nicht schlechter gestellt würden.
Teure Riester-Verträge, das war der Beitrag von Brigitte Scholtes. Ganz klar, der Sommer ist vorbei. Momentan herrscht hierzulande eher nass, kaltes Wetter vor. Und der Winter, tja, der streckt so langsam seine eisigen Finger aus, zumindest nachts. In Australien ist es genau umgekehrt. Dort ist es gerade heißer, als es vielen Menschen lieb ist. Eigentlich ist dort gerade Frühling, doch die Temperaturen, die sind sogar eher hochsommerlich. Selbst nachts war es dort beispielsweise in Sydney teilweise über 25 Grad heiß. Und nun lodern dort auch wieder Wald- und Buschbrände. Holger Senzel berichtet.
Seit mehr als 6 Wochen fressen sich die Flammen durchs knochentrockene Grasland auf Fraser Island, einem Naturschutzgebiet und UNESCO-Welterbe vor der Ostküste Australiens. Die Gäste aus den Ferienressorts wurden in Sicherheit gebracht. Alles Australier, denn ausländische Touristen dürfen wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht einreisen. Das wird auch morgen wieder ein heißer Tag, sagt Feuerwehrmann Sean. 40 Grad warm wird es tagsüber, nachts selten weniger als 34 Grad, die höchsten jemals gemessenen Temperaturen um diese Zeit. Dennoch ist Frühling in Down Under. Die richtige Sommerhitze kommt erst noch um die Weihnachtszeit.
Plan ahead and prepare a kit.
Packen Sie eine Notfalltasche, heißt es in den Fernsehtipps für die Buschfeuersaison, die wegen der Hitze dieses Jahr wieder sehr früh beginnt. Erinnerungen werden wach an die verheerenden Brände, die Ende letzten, Anfang dieses Jahres Millionen Hektar Land vernichteten. 33 Menschen starben, 3 Milliarden Wildtiere wurden getötet. Hochhaushohe Flammenwände rasten über das Land, die sich nicht löschen ließen und Stürme erzeugten, die tonnenschwere Löschfahrzeuge durch die Luft schleuderten. Das hört sich an wie ein Güterzug, der durch ein Gebüsch bricht, erinnert sich Firefighter Sean erschaudernd.
It sounds like a train going through thick bush.
So schlimm kann es ja wohl diesmal nicht werden, oder? Fragt ein ABC-Radioreporter Bob Rogers von der Freiwilligen Feuerwehr New South Wales. Nein, sicher nicht. Aber das Grasland, das da jetzt brennt, war vergangenes Jahr noch nicht da. Also ist das Risiko verdammt hoch. Der Unterschied ist, dass wir durch den Regen eine Menge Feuchtigkeit im Grund haben. Aber das hilft uns nichts bei dem Gras- und Buschland. Das ist das Gefährliche. Ausgerechnet die sintflutartigen Niederschläge dieses Jahres verschlimmern nun die Brandgefahr. Der Regen ließ das Gras üppig und wild sprießen, die Hitze es jetzt vertrocknen, sodass es wie Zunder wegfackelt. Mehr als 60 Feuer gibt es derzeit, hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz, Löschflugzeuge laden Meerwasser über den Brandherden ab. Weil die Feuer sich nur langsam bewegen, haben die Wildtiere eine Chance zu fliehen, erklärt Feuerwehrchef Greg Leach. Aber weil es eine sehr ikonische und sensible Natur ist auf Fraser Island, können wir kein schweres Gerät auf die Insel reinbringen. Wir können nur versuchen, die Brände durch Feuerschneisen einzugrenzen und unter Kontrolle zu halten. Die Wettervorhersagen lassen die Australier für die diesjährige Buschbrandsaison aufatmen. Viel Regen wird vorausgesagt, weniger Feuergefahr also, dafür schwere Überschwemmungen und Flutkatastrophen. Extremwetterlagen haben den Kontinent weiter fest im Griff. Dass dies mit dem menschgemachten Klimawandel zu tun hat, bestreitet inzwischen selbst die konservative Regierung von Scott Morrison nicht mehr, trotz der mächtigen Kohleindustrie.
Holger Senzel war das zu den Waldbränden in Australien.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Unglaublich, aber wahr, die ersten drei Türchen im Adventskalender sind schon geöffnet. Es deutet also alles darauf hin, dass bald Weihnachten ist. Noch genau 3 Wochen haben Eltern jetzt Zeit, bis Heiligabend den Wunschzettel ihrer Kinder abzuarbeiten. Ganz oben auf der Liste steht zumindest bei jüngeren Kindern in der Regel ganz klassisches Spielzeug. Doch was sollen Eltern und Verwandte davon wirklich kaufen und von welchem Spielzeug vielleicht auch lieber die Finger lassen, weil es zum Beispiel Gifte enthalten könnte? Und was, wenn sich ein Kind etwas wünscht, das den Eltern so gar nicht gefällt? Der Verbrauchertipp von Sina Fröndrich.
Holzbausteine, jede Menge Kuscheltiere und Puzzle. In einigen Kinderzimmern lässt es sich kaum noch treten. Wie viel Spielzeug ist zu viel für Kinder? Der Augsburger Pädagoge und Spielzeugforscher Volker Mehringer hält das für eine typische Erwachsenenfrage, die zudem kaum erforscht sei.
Wenn ich so in der Breite versuche es aufzustellen, sagen, ich habe eine gewisse Auswahl an schönen Brettspielen, ich habe eine Auswahl an Bastelmaterialien und so weiter, dann glaube ich, wirkt es manchmal vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen viel, aber bietet einfach eine gute und breite Vielfalt.
Und was, wenn sich Kinder etwas wünschen, das Eltern unnütz oder gar hässlich finden? Für Mehringer ist klar, der Kinderwunsch sollte nicht einfach übergangen werden.
Was Kinder vielleicht manchmal besser machen als wir als Erwachsene, dass sie sich schon mal ein bisschen besser reinversetzen, was kann ich damit machen und was kann ich damit spielen und was reizt mich in der Spieltätigkeit?
Das gelte auch bei vermeintlich geschlechtsspezifischem Spielzeug. Eine Puppe stelle noch keine Weiche für das gesamte Leben. Wichtig sei es, auch andere Optionen aufzuzeigen, auch wenn Kinder sagen, das sei Mädchen- oder Jungskram. Eine Grenze zieht der Spielzeugforscher jedoch beim Thema Waffen. Allerdings lohne es sich auch hier zu differenzieren, etwa zwischen Pfeil und Bogen und Spielzeugwaffen. Eltern sollten zudem beobachten, wie Kinder damit spielen. Bei Spielzeugwaffen stellen sich auch Sicherheitsfragen. Martin Nordhaus von der Marktüberwachungsbehörde Nordrhein-Westfalen hat Anfang des Jahres Spielzeugpistolen untersucht. Er warnt:
Es gibt inzwischen der Richtlinie entsprechende Spielzeuge, die durchaus bis zu 120 Kilometer pro Stunde Geschosse rauskatapultieren. Da stellt sich natürlich die Frage, wie gefährlich ist das? Ich kann da nur empfehlen, möglicherweise den Kindern dann durchaus auch noch eine Schutzbrille mitzugeben.
Nordhaus arbeitet für die Geräteuntersuchungsstelle, die Spielzeug regelmäßig einem Härtetest unterzieht und auch zurückruft. Für den Kauf empfiehlt Nordhaus unter anderem, auf den Geruch zu achten. Und
Hersteller müssen natürlich auch ihre Kontaktdaten angeben. Wenn solche Daten schon fehlen, sagen wir eigentlich, da hat der wohl was zu verheimlichen. Oder wenn die Warnhinweise nicht in deutscher Sprache sind, einfach mal die Finger von solchem Spielzeug lassen.
Hilfreich sei auch die RAPEX-Liste, über die sich die EU-Staaten über fehlerhafte Produkte austauschen. Außerdem gibt es das CE-Kennzeichen, mit dem Hersteller bestätigen, dass ein Produkt den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Für das GS-Zeichen wurde ein Spielzeug zudem von einer unabhängigen Stelle überprüft. Die Siegel seien gut für eine erste Orientierung, sagt Manfred Sanden von Greenpeace, jedoch reiche das nicht.
Eine richtig klare Handhabe für den Verbraucher gibt es leider nicht. Nicht durch die Siegel, wie es sie bislang gibt. Es gibt Ansätze, zum Beispiel der BUND hat eine App herausgegeben, mit der können Sie das Spielzeug im Laden untersuchen quasi, ne, welche Chemikalien können da drin sein.
Allerdings moniert Sanden, die Grenzwerte für einige Chemikalien in Spielzeug seien zu hoch angesetzt und andere Stoffe seien noch nicht erfasst. Außerdem, nicht nur Plastikspielzeug könne problematisch sein.
In der Gesamtökobilanz schneidet Holz besser ab, aber die Lacke, die Farben, die Behandlung stellen nach wie vor ein Problem dar. Insbesondere wenn Holzspielzeug zum Beispiel in den Mund genommen wird von kleinen Kindern, dann besteht immer die Gefahr, dass auch Stoffe aus der Oberflächenbehandlung rausgelöst werden.
Einige dieser Stoffe, etwa Weichmacher, halten sich zudem lange in Spielzeug. Sie können also auch bei gebrauchtem Kauf ein Problem darstellen.
Gefährliches Spielzeug, das war der Verbrauchertipp von Sina Fröndrich. Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.